Ja, wir dachten, das Thema prüft alles ist doch ein bisschen umfassend, weil es geht immerhin um alles. Und das kann man alleine nicht abdecken. Und wir dachten, dieses Format, mehrere Leute dazu zu befragen, ist super. Ich denke, in einer Zeit von Fake News, künstlicher Intelligenz und immer weiter verfügbarem Wikipedia-Wissen ist es so wichtig wie noch nie, prüfen zu können. Was ist mein Maßstab? Wir stehen heute vor einer schier unüberschaubaren Fülle an Informationen, an Ideologien, an theologischen Richtungen, an Weltanschauungen und an Möglichkeiten. Und was auf den ersten Blick wie eine große Freiheit aussieht und zur Selbstbestimmung einlädt, entpuppt sich hin und wieder eigentlich als heillose Orientierungslosigkeit. Ich bin überfordert. Wie soll ich bitte schön alles prüfen? Also mir ging es so nach der Schule, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch noch, nach dem Abitur dachte ich, die große Freiheit, alles steht mir offen. Und es war ein ganz eigenartiger Zustand der Orientierungslosigkeit und ich war vollkommen überfordert. Einerseits dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out. Wenn ich mich jetzt entscheide, verpasse ich alles andere. Es hat ganz lange gedauert, bis ich mich da irgendwie zurechtgefunden habe. Und immer mit der Sorge, die falsche Entscheidung zu treffen. Was ist mein Maßstab? Wonach prüfe ich? Das ist nur so, solange ich mich nicht entschieden habe, solange ich immer noch prüfe und prüfe, bin ich im Grunde unfrei. Und erst wenn ich meine Freiheit aufgebe und mich festlege, paradox, dann bin ich eigentlich frei. Also ich finde das ein ganz spannendes Thema. Erst wenn ich meine Optionen aufgebe, verwirkliche ich meine Freiheit. Die Bibel sagt, wir haben tatsächlich die freie Wahl. Wir dürfen entscheiden. Das Problem ist nur, wir müssen auch entscheiden. Die Qual der Wahl. Gott traut es uns aber zu. Prüfen ist ein Privileg, finde ich, aber auch eine große Verantwortung. Denn am Ende bin ich dafür verantwortlich. Und was ist, wenn ich mich getäuscht habe? Prüfen ist eine Herausforderung, aber prüfen kann auch Leben retten. Wir hoffen, dass der Statiker geprüft hat, ob die Brücke hält, bevor alle Autos drüber fahren. Die Bremsen sind hoffentlich TÜV geprüft. Die Ärzte prüfen, hoffentlich genau, bevor die OP beginnt. Hat jemand vorher das Seil geprüft? Also prüfen ist lebenswichtig. Nicht umsonst lieben wir Deutschen doch das Prüfen, oder? Wir lieben die Prüfsiegel, die Testhefte, die TÜV-Plaketten und die CE-Kennzeichnungen. Und dann fühlen wir uns sicher. Kein Kinderspielzeug ohne DIN-Norm, kein Kühlschrankkauf ohne Testbewertung, keine Lokalreservierung ohne Google-Rezension, kein Urlaub ohne Booking-Bewertung. Und im Glauben, da wäre doch so ein Prüfzeichen genial, oder? So eine feine Sache. Was würde uns das Glaubensleben erleichtern, wenn wir einfach so ein Prüfsiegel bekommen würden, draufpappen und gut ist? Zum Beispiel, wenn wir Nachrichten lesen oder wenn wir Predigten hören. Oder auch beim Bibellesen. Ja, das wäre einfach. Aber so einfach macht uns die Bibel nicht. Weil sie hat uns mit Hirn und Verstand und mit Geist ausgestattet. Und wir sollen prüfen. Wir sind aufgefordert. Jeder ist aufgefordert. Das Prüfen sollten wir auch bitte nicht anderen Leuten überlassen. Nicht dem Pastor, nicht dem Ehepartner oder dem Vorgesetzten oder sonst irgendjemandem. Sondern prüft selber. Nehmt diese Verantwortung wahr. Aber wie geht das? Wie prüfe ich, was ist mein Maßstab und wie komme ich letztlich zu dem Ergebnis? Es soll ja auch kein blinder Glaube sein, aber irgendwann muss der Sprung ins kalte Wasser sein. Und diese Frage wollen wir uns heute Abend genauer anschauen. Dazu habe ich drei wunderbare Gesprächspartner gewinnen können, die beruflich viel mit dem Thema Prüfen zu tun haben, aber auch im Glauben ja, total spannende Dinge zu erzählen haben. Ich freue mich, kommt bitte nach vorne, Michaela Althaus, Daniel Bauersachs und Michael Adler. Herzlich willkommen. Ich stelle euch mal noch kurz vor. Michaela, verheiratet, 4 Kinder, Richterin am Landgericht in einer Kammer für Zivilsachen. Und du sagst, um zu prüfen, muss ich in Betracht ziehen, dass meine bisherigen Auffassungen falsch sind. Daniel, verlobt, Gymnasiallehrer für Mathe, Physik und Informatik. Er meint zum Thema, Glaube ersetzt nicht den Verstand, trifft eine Entscheidung. Und Michael, verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Du bist Berufspädagoge und hast 25 Jahre lang als Online-Entwickler und Marktforscher für neue Medien gearbeitet und bist momentan als Sozialpädagoge in einer therapeutischen WG. Dein Statement, um etwas zu prüfen, brauche ich einen anerkannten Maßstab. Und wenn ich aufgefordert werde, alles zu prüfen, dann prüfe ich auch alles. Ja, ich freue mich, dass ihr heute da seid. Das wird sehr spannend. Ich habe ja schon gesagt, ihr habt auch beruflich mit dem Thema zu tun, Michaela. Als Richterin ist natürlich Prüfen und Entscheiden bei dir an der Tagesordnung. Du hast das letzte Wort. Wie machst du das? Wie triffst du beruflich Entscheidungen?
Also, der Maßstab meiner Prüfung ist natürlich das Gesetz. Und da sehe ich eben auch eine Parallele zu theologischen Fragen, weil wir Juristen einfach auf der Grundlage von Texten prüfen und an die sind wir gebunden. Und so glaube ich, ist es auch im Glauben, wir sind an die Bibel gebunden. Und wir haben da bestimmte Regeln, wie wir das auslegen, zum Beispiel Wortlaut, Kontext und Sinn und Zweck. Und eine Sache, die mir auch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, ich werde ganz oft darauf angesprochen, wie ich es schaffe, gerechte Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich immer wieder klarzumachen, es geht nicht um meine Gerechtigkeit, was ich gerecht finde, sondern es geht um die Bewertung, die das Gesetz trifft. Also die Gerechtigkeitsvorstellung, die im Gesetz zum Ausdruck kommt. Und die muss man umsetzen.
Okay, das ist einerseits natürlich auch eine Entlastung. Aber du hast jetzt gesagt, wenn du juristische Sachverhalte prüfst, dann achtest du auf Wortlaut, auf Kontext, auf Sinn und Zweck. Gehst du so auch an theologische Fragen ran? Wie prüfst du geistliche Themen? Entscheidest du da auch so, was gut ist?
Also solche Sachen, Predigten, Eindrücke oder das prüfe ich natürlich nicht in der gleichen Weise systematisch und ich fühle mich da auch frei, ich bin ja Laie. Ich mache mir halt Gedanken und für mich ist auch sehr wichtig immer der Austausch mit anderen im Hauskreis, ich höre Predigten und ich entwickle halt Gedanken. Und was ich auch gern mache, ist, Dinge einfach mal auszuprobieren. Also hörendes Gebet, Feuertunnel, so Sachen, wo ich nicht weiß, dann denke ich mir, dann mache ich das einfach mal. Und ein sehr wichtiger Punkt in meinem Glaubensleben war dann meine Fahrt nach Bethel. Und ich wollte es unbedingt machen, um mir selber ein Bild zu machen und selber zu gucken, was erzählen die da, was machen die da. Und ich wollte auch unbedingt in die Healing Rooms, um zu sehen, ob ich da geheilt werde.
Also vielleicht nochmal ganz kurz, willst du nochmal erklären, was ist Bethel und nochmal, genau, du bist mit einer Erwartung hin, du wolltest was prüfen.
Ja, das ist ja eine Gemeinde, die hier für viele Vorbild ist oder war, wo man auch immer mal wieder, wo viele von uns hingefahren sind, viele auch länger waren und man einfach viele Anregungen bekommen hat, aber auch vieles immer wieder umstritten war. Ist es jetzt eine verrückte amerikanische Megachurch oder was ist das überhaupt? Und ich wollte mir da einfach selbst ein Bild von machen.
Interessant. Also wir sind da sehr unterschiedlich. Ich würde in einem Lokal nie Dinge essen, die ich nicht kenne oder die ich nicht mag, auch nicht probieren. Und du sagst, du prüfst die Dinge und du fährst extra hin. Das finde ich erstaunlich. Vielen Dank. Daniel, du bist Lehrer für Mathematik, Physik und Informatik. Das ist natürlich, da liegt dir das Prüfen im Blut. Und ich habe als Schülerin immer gedacht, ach, das ist ja einfach, weil da ist ja die Korrektur, denn dieser Fächer ist ja simpel. Da gibt es ja nur richtig und falsch und da kannst du das alles schnell abstreichen. Und stimmt es? Ist es so einfach zu prüfen oder was hilft dir, wenn du prüfst?
Ich würde es mal zusammenfassen als Vorbereitung ist alles. Es ist nicht so einfach, meistens, das genau zu trennen. Also tatsächlich in meinen Fächern, glaube ich, habe ich da schon eine gewisse Einfachheit, richtig und falsch gut entscheiden zu können. Allerdings schriftlich ist das dann, sage ich mal, auch noch irgendwo im Rahmen, aber auch da sind die Schüler immer kreativer als man selbst, was Antworten angeht. Genau, spätestens in mündlichen Prüfungen ist es natürlich dann vorbei, also mit so einer ganz klaren Lösung, die genau so letztendlich kommt. Und da nochmal, also da ist die gute Vorbereitung alles. Und natürlich auch, je anspruchsvoller dann das Niveau wird, ich denke jetzt an eine Abiturprüfung oder so, da bin ich dann sehr gut vorbereitet. Also da muss ich dann auch als Prüfer natürlich, mein Wissen muss quasi so gut wie es, also am besten vollumfänglich sein, weil die Schüler natürlich dann nach der 13. Klasse mit Wissen und Ideen kommen, wo man nicht sich komplett darauf vorbereiten kann. Und das ist für mich auch ein bisschen eine Parallele so zum Leben oder auch zum Umgang im Glauben. Ich muss gut vorbereitet sein, sonst überraschen mich quasi die Antworten und dann kann ich nur noch reagieren.
Und ein Schema ist hilfreich, aber nicht alles geht nach Schema F. Wie ist es denn jetzt für dich, auf der anderen Seite zu stehen? Du bist ja jetzt auch noch relativ jung, deine Schulzeit ist noch nicht so lange her. Jetzt bist du plötzlich derjenige, der prüft. Macht dir Spaß zu prüfen? Prüfst du gerne?
Ja, also das ist auch, denke ich, zwiespältig. Ich denke, also ganz viele junge Lehrer oder ich auch, nehme ich mich gar nicht raus, gehen vor allem an mündliche Prüfungen erstmal mit so einem gewissen Wammel hin. Weil da stehen dann die Schüler gegenüber und natürlich auch da wieder, je älter die sind, je mehr Fachkenntnis die haben, desto mehr fordern die einen natürlich raus und sagen auch mal, nö, ich glaube nicht, dass das falsch war. Und das ist spannend. Tatsächlich habe ich, glaube ich, an den mündlichen Prüfungen mehr Spaß als an den schriftlichen. Die schriftlichen sind für mich oft wirklich ein Abhandeln von dem, was da steht. Und dann habe ich da 30 Stück liegen und das ist dann oft Routine, sage ich mal. Und mündliche Prüfungen, da kommt es dann sehr drauf an. Also da spielt dann eben noch voll die emotionale Komponente mit rein. Und das ist nicht einfach immer. Gerade natürlich, wenn es nicht so gut läuft, dann wird es emotional und natürlich nagt an der Motivation von den Schülern. Und das ist gar nicht so einfach, da dann, ich meine, es ist meine Aufgabe zu prüfen und die sehe ich auch so, das dann hinzunehmen und zu sagen, okay, ich mache es so angenehm, wie es geht, aber da geht es dann quasi andersrum für den Prüfling. Auch der will gut vorbereitet sein, sonst ja, erwischt es einen kalt. Genau, also es ist letztendlich genau die umgekehrte Variante. Also auch das, auch da kann es dann überrollen und das macht dann auch als Prüfer keinen Spaß.
Okay. Ja, du übernimmst natürlich auch Verantwortung, wenn du prüfst und bewertest. Man übernimmt immer Verantwortung, wenn man zu einem Ergebnis kommt. Also vielen Dank. Michael, du warst ja in der Marktforschung. Du hast Zahlen und dann als Online-Entwickler auch Anwendungen geprüft. Und jetzt bist du in einem ganz anderen Job. Jetzt arbeitest du mit Menschen. Geht es da auch ums Prüfen oder wie?
Ja, da geht es auch ums Prüfen. Natürlich ein ganz anderes Prüfen. Also in einem Medienunternehmen ist man ja viel auf das Publikum angewiesen. Ne? Je mehr Zuschauer, desto mehr Werbeeinnahmen. Und da ging es viel darum, eben zu prüfen, okay, gefällt den Zuschauern unsere Sendungen oder unsere Webseiten und ist es auch das, was sie eigentlich brauchen, was sie suchen? Oder ist auch die Werbung entsprechend gemacht, dass sie den entsprechenden Effekt hat? Und jetzt in der therapeutischen WG, da geht es um ganz andere Sachen. Da geht es natürlich, da sind auch die Menschen der Mittelpunkt. Da muss ich aber eher schauen, okay, wo stehen die gerade im Leben? Haben die vielleicht gerade irgendwelche Probleme? Kann ich denen irgendwo helfen? Wir alle haben ja irgendwelche Strategien, wie wir mit Herausforderungen im Leben umgehen. Oder wir haben auch Sichtweisen auf uns selber und auf die Welt. Und solche Strategien, da muss man halt auch immer wieder prüfen, okay, ist es jetzt gerade hilfreich, wie der das macht? Oder steht ihm das vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Weg, dass man ihm da neue Möglichkeiten eröffnet, wo er nicht so ins Stolpern kommt? Oder auch eben das Selbstbild kann einem manchmal auch ganz schön im Weg stehen, um sich selbst zu entfalten, sein Potenzial zu entfalten. Und auch da muss man manchmal dann doch deftig korrigieren. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für das Gottesbild.
Da schließe ich gleich noch eine weitere Frage an. In deinem Statement hast du ja gesagt, wenn du alles prüfen sollst, dann prüfst du auch alles. Was heißt das? Geht es überhaupt?
Naja, es ist nicht wirklich bequem, also weder für einen selbst noch manchmal für das Umfeld, wenn man alles in Frage stellt. Das kann schon manchmal vielleicht auch nerven. Aber ich habe einfach festgestellt, dass man manchmal sogar schon die Fragestellung hinterfragen kann, wenn ich ein Produktmanager fragt, okay, ist meine Webseite gut zu bedienen, dann kann ich es prüfen und kann das vielleicht auch bestätigen. Aber wenn ich nicht frage, ob der Nutzer diese Webseite überhaupt braucht, dann habe ich vielleicht am Ende nicht viel gewonnen. Und manchmal muss man dann auch den Maßstab vielleicht hinterfragen. Ja? Wer darf jetzt entscheiden, was jetzt richtig ist oder nicht? Also wenn ich mir zum Beispiel Aaron anschaue, dem hätte es, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel gebracht, wenn er das Volk Israel gefragt hätte, wie sie das goldene Kalb finden. Weil es war ganz offensichtlich, also das Volk Israel ging steil am Berg Sinai, but the Lord was not amused. Und und so gibt es eben immer wieder Sachen, die man neu hinterfragen kann. Und für mich macht es da inzwischen wirklich überhaupt keinen Unterschied mehr, ob das Lieder sind, die wir singen, oder ob es ein anerkannter Pastor ist oder ein gesalbter Prophet oder ein toller Apostel. Bei mir haben sich alle Worte oder alle unsere Worte, bin ich der Meinung, haben sich danach irgendwie zu richten und wollen geprüft werden daran, an dem Ziel, ob ich als neue Kreatur, als neuer Mensch in dem neuen Bund ermutigt werde oder ob es mich irgendwie davon wegziehen möchte.
Wow, das klingt gewissenhaft, anstrengend, aber auch ergiebig. So ein Prüfverfahren überall. Michaela, du hast in deinem Statement gesagt, wenn ich prüfe, muss ich in Betracht ziehen, dass meine bisherige Auffassung falsch war oder falsch ist. Das finde ich ja sehr, sehr spannend, weil das einzugestehen ist ja nicht einfach. Hast du das bei Glaubensthemen schon mal erlebt? Hast du ja nach einer Prüfung sagen müssen, ich glaube jetzt was neu, ich denke was neu?
Man kann da sehr schwer Beispiele finden, weil es natürlich da oft um Fragen geht, die sehr kontrovers sind und die man jetzt hier nicht kurz anreißen kann. Mir geht es auch von meinem beruflichen Hintergrund natürlich um so eine bestimmte Technik oder ja, Strategie, wie ich mit Vorurteilen oder Emotionen umgehe, die ich habe und vielleicht auch nicht mal erkenne. Und es ist eben so, dass wenn ich eine Gegenmeinung höre und ich habe eine feste Meinung, dann kann ich natürlich auf meiner Meinung beharren. Aber wenn ich das jetzt prüfen will, muss ich versuchen, diese Vorurteile und Emotionen zu überwinden. Und der erste Schritt, meine ich, ist immer, dass man versteht, was der andere sagt. Weil wenn man nicht richtig zuhört oder der andere drückt sich auch blöd aus und dann sagt man, oh, was ist das für ein Quatsch, dann ist ja die Prüfung schon abgebrochen. Und für mich ist es deshalb wichtig, dass ich mich sozusagen auf die andere Seite begebe, jetzt im Beruf, aber ich glaube auch in Glaubensfragen und sage, nee, jetzt versuche ich mal wirklich zu verstehen, was der sagt, und ich versuche mal, das aus seiner Sicht zu sehen und frage mich, was ist, wenn das stimmt. Und so ein ganz kurzes, einfaches Beispiel: Ich habe mal eine Predigt im ICF gehört, das war auch eher ein Interview, über Vergebung mit einer Frau, deren Tochter ermordet worden war, und die hat dann dem Mörder ihrer Tochter vergeben, hat ihn im Gefängnis besucht. Ich war danach völlig aufgelöst und habe mir gedacht, nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und es hat einfach ein paar Tage gedauert, bis ich mir gesagt habe, nee, das sind deine Emotionen, aber jetzt überleg mal, das könnte stimmen. Und die Prüfung ging dann ziemlich schnell, weil es gibt ja, glaube ich, wirklich keinen Anhaltspunkt dafür, dass wir nur denen vergeben, wenn uns das zumutbar ist. Also, und das meine ich eben, es ist einfach wichtig, dass wir uns unsere Gefühle eingestehen und versuchen, da einen Schritt dahinter zu gehen.
Das finde ich einen sehr mutigen Ansatz, weil es ist ja auch ein Schutz, den man sich aufbaut, einen gewissen Schutzwall, den man hat, und der sichere Raum, in dem ich mich bewege. Und in dem Moment, wo ich das zulasse, dass ich diesen Schutzwall öffne und sage, okay, ich gebe mich raus, finde ich dieses Prüfen herausfordernd. Ich darf da bei dir auch nochmal nachfragen, weil ich wusste, du hast hier zum Beispiel auch die sage ich mal, die Entscheidung für die Gemeinde hier auch nicht ganz einfach gemacht. Also das war ein Weg der Prüfung und da darf ich dich dazu fragen. Also das, da hatte ich dich nochmal rückversichert.
Ja, es war ja so, ich selber komme aus einer Familie, wo man halt Weihnachten in die Kirche gegangen ist. Und irgendwann ist der Stefan zum Glauben gekommen, also mein Mann, und ist dann mit den Jungs hier immer abends in die Agape gegangen. Und ich hatte sowohl mit seinem Glaubensstil als auch mit dem Stil hier in der Agape irrsinnige Schwierigkeiten. Und ich habe mich dann irgendwann auf die Suche gemacht nach Gott und vielleicht auch nach einer neuen Gemeinde. Und im Laufe dieser Reise ist bei uns passiert, dass unsere Wohnung gekündigt wurde. Und es hat mich wirklich in eine unglaubliche Krise gebracht. Ich war verzweifelt und hatte unwahrscheinlich viel Angst. Und eines Tages gehe ich so an der Straße an der Zeitung vorbei, also an diesen Zeitungsständern, und dann war die Überschrift Mietwahnsinn München, 300 Bewerber für eine Wohnung oder so ähnlich. Ne? Und ich stand da so davor und dachte, jetzt fange ich an zu heulen. Aber stattdessen hatte ich so ein Bild vom Teufel und ich dachte mir, der will dich fertig machen. Aber das schafft er überhaupt nicht, weil Jesus sich um eine Wohnung kümmern wird. Und es war selber für mich total überraschend, dass ich diesen Gedanken annehmen konnte und eigentlich von diesem Moment an relativ angstfrei war und sich was total in mir verändert hatte. Und das allein war für mich schon der Beweis, dass es wirklich von Gott kam. Und dann ist viel passiert, auch einfach viel Erstaunliches. Wir haben eine Vereinbarung treffen können, dass wir noch 4 Jahre in der Wohnung wohnen durften. Und nach 3 Jahren haben wir dann in ImmoScout ein Haus in Leim zur Miete gesehen. Und dann habe ich da angerufen und dann hat die Maklerin gesagt, ach, das hört sich ja toll an, die wollen unbedingt an Leute mit Kindern vermieten. Und ich dachte schon so, oh. Und dann haben wir uns das angeguckt und die Kinder waren einverstanden und alles lief wie geschmiert. Also wir haben uns über alles irgendwie einigen können. Es war nicht zu glauben, dass es was in München gibt. Und dann zu Hause irgendwann, als alles schon x-mal besprochen war, sagt mein Mann zu mir, du, ich will da nicht einziehen, wir nehmen das nicht, das gefällt mir nicht, wir haben uns ja noch gar nichts angeguckt, wir können ja mal den Markt ein bisschen checken. Und ich war total vor den Kopf gestoßen. Und das war der Moment, wo ich mich wirklich hingesetzt habe und habe es geprüft. Ja, habe ich gesagt, was sind die Vorteile von dem Haus, was sind die Nachteile und auch, wieso glaube ich, dass das ein Haus ist, was Gott für uns ausgesucht hat. Was sind die Zeichen, die ich sehe? Und dann habe ich mich auch gefragt, und wieso sucht Gott ein Haus aus und dem Stefan gefällt es nicht? Wie passt das zusammen? Und ich habe da für mich eine Antwort gefunden. Ich glaube eben, Gott denkt da halt nicht immer so wie wir, ne? Und dann bin ich zum Stefan hin und habe gesagt, du, ich habe das geprüft. Das Haus hat uns Gott geschickt und wir müssen da einziehen. Und zu meiner großen Überraschung hat er gesagt, ja, wenn es so ist, dann machen wir das auch. Und jetzt ist ja das Haus fußläufig von hier. Und für mich war das ganz klar, dass es ein Gesamtpaket ist. Ja? Ich kriege das Haus und ich gehe zur Agape. Und so ist es gekommen.
Sehr schön, wenn eine Prüfung dazu führt. Daniel, dein Statement fand ich auch so spannend. Du hast gesagt, Glaube ersetzt nicht den Verstand. Triff eine Entscheidung. Deine Worte. Ja, triffst du Entscheidungen nur mit dem Verstand? Bist du jemand, der sich schnell entscheidet oder der lange prüft? Oder wie funktioniert es bei dir?
Also nein. tatsächlich, ich versuche, also ist mein Wunsch, in so viele Entscheidungen, wie es geht, Gott mit reinzunehmen. Je wichtiger, denke ich, desto besser. Ich weiß auch nicht, ob ich Entscheidungen besonders schnell treffe. Was ich mir allerdings wünsche, ist, Entscheidungen zu treffen. Und ich versuche kurz zu erklären, wie ich das gemeint habe, das Statement. Wenn jetzt eine Entscheidung ansteht, gerade eine wichtige, dann, also ich hoffe, dass ich das dann auch schaffe, dann versuche ich erstmal zu Gott zu gehen und zu sagen, hey, was denkst du darüber und was sind deine Gedanken? Und gleichzeitig bin ich ja doch der Meinung, also ich meine, ich bin überzeugt, Gott will uns so, wie wir sind und gibt uns einen Kopf mit Verstand und der ist nicht umsonst. Und fordert uns auch, denke ich, auf, den zu benutzen und über die Sachen nachzudenken, so wie du es gerade beschrieben hast, auch mal Vor- und Nachteile abzuwägen und einfach, was wir halt menschlich machen können. Und weil ich das auch selber bei mir schon erlebt habe, es gibt irgendwie manchmal doch den Punkt, wo man in Entscheidungen, wenn man sie prüft, auch ein bisschen faul wird und ein bisschen auch gemütlich wird und die Sache dann so ein bisschen auch an Gott abgibt und sagt, naja, also ich sage mal, an Gott abgeben ist gut, aber dann bei Gott liegen lassen ist vielleicht manchmal nicht so gut und dann wird man passiv und dann wartet man und sagt, ach Gott, hilf mir doch da. Und das ist, glaube ich, nicht, wie Gott sich das, also das ist meine Meinung, wie Gott sich das nicht vorstellt, dass wir die Entscheidung dann einfach bei ihm liegen lassen und da hätte uns dann auch nicht so einen Verstand gegeben, um die Sachen zu prüfen. Und dieses Triff eine Entscheidung, das hatte mein ehemaliger Jugendpastor, der hatte das ganz lange als WhatsApp-Status und ich habe das halt öfters mal gelesen und das hat bei mir echt irgendwie so eine Seite angeschlagen, weil ich mir gedacht habe, ah ja, das ist cool. Und so, was ich mir da rausgenommen habe, ist dieses, wenn ich lang keine Entscheidung treffe, dann kann es, also oft passiert es dann, dass die Entscheidung für mich getroffen wird, die Zeit geht vorüber, irgendwas passiert, und das ist, glaube ich, nicht, was Segen bringt für unser Leben, wenn wir die Sachen an uns vorbeiziehen lassen und sehr passiv sind. Und da ist dann tatsächlich, wo ich sage, okay, also es gibt einen Punkt, wo auch einfach, sag ich mal, so rechnerisch vielleicht wieder die Kosten für nicht getroffene Entscheidungen, die werden dann irgendwann sehr hoch und dann treffe ich sie lieber. Und das kann schief gehen, also dann trifft man auch mal eine schlechte Entscheidung und ich denke aber, das ist okay, weil das im Zweifel vielleicht trotzdem besser ist, als gar keine zu treffen. Und es gibt den ganz, oder ich finde ihn auch ganz wichtig, den Vers in den Sprüchen, Sprüche 3, Vers 5 bis 6 steht das, verlass dich mit ganzem Herzen auf deinen Gott und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und der ist vielleicht ein bisschen konträr dazu, gleichzeitig gibt es natürlich, darf man es nicht allein anschauen, in Sprüchen auch ganz viele Verse, wo natürlich auch steht, handle klug, handle weise, das bringt Segen, wenn du weise handelst. Und ich glaube, dass das kein Widerspruch ist. Also für mich steht das in Einklang und ich möchte eins ohne das andere nicht haben. Ich möchte auch nicht irgendwie Wahrheit, sag ich mal, sagen ohne Liebe, auch das funktioniert nicht, auch das steht so in der Bibel und ich glaube, so funktioniert auch Glaube und Verstand sehr gut zusammen und nicht so gut ohne einander.
Ja, ich finde es gut, dass du sagst, die Prüfung darf nicht enden, dass wir ewig prüfen, sondern dass wir irgendwann auch sagen, jetzt entscheiden wir uns. Und ich muss diese Frage jetzt anschließen, weil die gehört jetzt einfach hierher. Du hast mir das Stichwort dafür gegeben. Du hattest ja letztes Jahr auch eine wichtige Entscheidung getroffen. Darum prüfe, wer sich ewig bindet. Daniel, du hast dich verlobt. Die Lea ist heute auch hier. Woher wusstest du, dass Lea die Richtige ist? Nach welchen Kriterien hast du denn da geprüft? Hast du da auch so... So, check.
Genau, also sicherlich die wichtigste, größte Entscheidung in meinem Leben. Und entsprechend, also ich wusste vorher, okay, diese Entscheidung, also ist ja klar, das ist eine, die muss man treffen. Also da gibt es ein Ja oder ein Nein. Da jetzt ewig rumzudümpeln, fände ich selber ganz schlecht und irgendwie wäre es auch nicht das, was ich will. Und natürlich ist es aber auch keine Entscheidung, die man halt nur so rational treffen kann. Und also vielleicht auch schon. Ich meine, kann man sicher versuchen. Hätte bei mir nicht geklappt. Also was da für mich wahnsinnig geholfen hat, ich bin da auch so ein Mensch, die Lea hat das auch schon oft erleben dürfen, wenn große Sachen anstehen, dann rede ich mit Leuten drüber. Und zwar mit Leuten, wo ich weiß, die geben mir einen guten Ratschlag. In dem Fall waren es zwei gute Freunde und einer davon, der jetzt auch mein Trauzeuge ist, der hat einfach gute Fragen gestellt tatsächlich. Und also er hat auch sowas gefragt wie, warum heiratest du überhaupt? Also was erwartest du denn davon? Und mich da richtig, quasi mich auf den Prüfstand gestellt. Und das ist für mich auch eine Art, wie ich tatsächlich auch von Gott erwarte. Also ich habe natürlich vorher auch gebetet, wie ich von Gott erwarte, dass er auch zu mir spricht, durch Menschen. Und ja, ich habe auch ein bisschen rational drüber nachgedacht. Natürlich, hey, wo passen wir gut zusammen? Wo sind Kompromisse, die wir treffen müssen? Aber auch, sag ich mal, im Glaubenstechnischen natürlich so, hey, wo bringen wir Segen? Haben wir auch beide festgestellt, wir sind ein ganz gutes Team, auch wie bei Rangers oder so, wir tun auch anderen Leuten gut. Und ja, natürlich, also die emotionale Komponente ist natürlich da auch, also das knallt da voll rein. Also da, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte das einfach so rational oder nur durch Gebet entscheiden können, ist Quatsch. Also und die Emotionen, glaube ich, die können helfen, die können uns auch im Weg stehen. Beides. Die machen es, glaube ich, wahnsinnig schwierig, eine Entscheidung dann zum Beispiel nur rational zu treffen. Aber sie helfen ja auch manchmal. Also gerade wenn man sich denkt, okay, ich muss irgendwie eine Schwierigkeit angehen, dann ist eine rationale Entscheidung vielleicht manchmal nicht die richtige. Und da hilft dann auch eine Emotion weiter. Und ich glaube, also um es zusammenzufassen, waren das jetzt ganz verschiedene Punkte. Ich habe das am Anfang an Gott abgegeben, soweit ich konnte, und habe gesagt, hey Gott, hilf mir dabei. Und habe mir auch die Zeit dazu genommen. Also auch das war keine schnelle Entscheidung, gar nicht, weil ich wusste, die ist ganz wichtig. Und aber dann, wo ich sie getroffen habe, dann wusste ich auch ganz sicher, die Entscheidung ist getroffen. Da brauche ich jetzt nicht noch irgendwie dran rumzudoktern oder zu zweifeln. Und ja, ich bin sehr glücklich damit.
Sehr schön, ja, vielen Dank, dass du uns da ein bisschen mit reingenommen hast, weil das sind ja wirklich diese Lebensfragen, um die es geht. Ja, wie prüfe ich, wie entscheide ich? Und es ist natürlich spannend, wie ein Mathematiker prüft, vielleicht doch auch mit einem gewissen Schema, aber du hast auch gesagt, du hast Freunde gefragt. Und ich denke, du bist halt insgesamt, du führst ein Leben unter Gottes Regie. Und dann kannst du solche Entscheidungen auch aus einer Gewissheit und aus so einem Getragensein heraustreffen. Ja, vielen Dank. Jetzt wollte ich nochmal, Michael, dich fragen. Also ich, mit Blick auf die Uhr, wir beeilen uns, aber ich habe noch eine Fragerunde sozusagen. Aber die geht schnell. Aber Michael, was mich bei dir vor allem interessiert, ich weiß, dass dich das Thema Prophetie sehr interessiert. Und die Jahreslosung, wer letzten Freitag mitgehört hat in der Predigt, der weiß, dass der Kontext von dem Prüfen steht mit prophetischer Rede. Das finde ich eben ganz spannend. Da heißt es, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles. Und ich weiß, Michael, dass dein Herz für Prophetie schlägt, dass du da sehr viel unterwegs bist. Das ist jetzt vielleicht für viele im Alltag ein bisschen abgefahren, so Prophetie, da denkt man an die alttestamentlichen Propheten, die mit wallenden Gewändern oder Heuschrecken essend irgendwie durch die Gegend gezogen sind. Aber moderne, also Prophetie ist eine Gabe, die Gott oder die der Heilige Geist auch gibt und die uns hilft, im Alltag Gottes Wort zu hören. Wie prüfst du, wenn du also dieses prophetische Hören und auch weitergeben? Und woher weißt du, ist es jetzt von Gott oder ist es dein eigener Gedanke?
Also ich hatte da eigentlich immer recht Glück, weil ich immer oder sehr häufig sehr abstruse Bilder bekommen habe. Einfach Sachen, die ich mir selber nicht ausdenken konnte und ich habe die dann einfach weitergegeben. Und wenn das dann für mein Gegenüber Sinn gemacht hat, dann war ja irgendwie alles fein.
Und, also du hast dich dann getraut, das zu sagen, obwohl du es eigentlich gar nicht verstanden hast.
Ja gut, also häufig ist es in einem Kontext, wo die Leute auch irgendwie zu mir kommen und das vielleicht dann auch irgendwie erwarten, irgendwie okay, werden gebet oder so. Okay. Und so mutig bin ich noch nicht, dass ich auf Leute in der U-Bahn zugehe und ihnen das sage, obwohl das kommt vielleicht auch nochmal. Genau, aber inzwischen prüfe ich das auch noch ein bisschen genauer. Mir hat da eine Stelle oder eine Erkenntnis aus der Bibelschule geholfen. Da wurde uns nämlich erzählt, dass es drei Arten von Propheten gibt. Da gibt es zum einen mal den guten Propheten, der also mit seinen Vorhersagen immer on point ist und wirklich die Menschen zu Gott zieht. Dann gibt es den schlechten Propheten, den seine Vorhersagen, die treffen halt fast nie zu oder eher so ein bisschen zufällig, und auch seine Worte der Erkenntnis sind jetzt vielleicht nicht so wirklich zielsicher. Und dann gibt es noch die falschen Propheten, und die falschen Propheten, das sind die, vor denen uns die Bibel warnt, weil diese Propheten, die ziehen einen von Gott weg, von Gottes Liebe weg. Und das fand ich sehr inspirierend und einfach einen guten Maßstab zu gucken, ist eine Prophetie jetzt von Gott oder nicht. Und also alles, was wir irgendwie hören, also nicht nur jetzt Prophetien, die wir so direkt als Prophetie zugesprochen haben, sondern eben auch meinetwegen irgendwelche Aussagen, die vielleicht auch von der Kanzel getroffen werden, da frage ich mich dann einfach so, okay, zieht mich das jetzt zu Gott hin, gibt mir das in Frieden, führt mich das in die Liebe hinein oder geht es eher in die andere Richtung?
Mhm. Also ein bisschen wie diese Checkliste, die da auf diesem Siegel auch drauf ist, so ein paar Fragen, was macht es mit mir? Ja, ich denke, es bleibt ja bei, also Prophetie zwangsläufig so eine gewisse Unsicherheit, weil Prophetie ist ja auf die Zukunft ausgerichtet und man weiß es ja nicht sofort, ob das jetzt passt oder stimmt oder ob das in Erfüllung geht. Jetzt rückblickend, Altes Testament, haben wir viele Dinge, wo wir sehen, das ist so passiert, aber ich finde es sehr mutig, Leuten etwas zuzusprechen für ihr Leben, ohne jetzt sofort zu sehen, oh wow, ja, es passiert. Also finde ich sehr krass. Du hast auch gesagt in deinem Statement, dass du einen Maßstab brauchst, um zu prüfen. Hast du so einen Maßstab gefunden in deinem Leben? Wahrscheinlich, ja.
Ja, inzwischen schon. Ja, also die Jahreslosung, die bleibt da ja so ein bisschen vage. Man möchte Paulus fragen, so geht es vielleicht auch noch ein bisschen konkreter. Weil das Gute, was verstehen wir schon unter Gutes oder was halten wir für gut? Also zum Beispiel finden es vielleicht alle ganz gut, wenn ein Straftäter seiner gerechten Strafe zugeführt wird. Ne? Also die Richterin würde wahrscheinlich auch sagen, ja, es ist gut, wenn das Recht nicht gebeugt wird. Und dann schaue ich mir an, was Jesus mit der ehebrüchigen Frau gemacht hat. Und da würde ich sagen, so rein juristisch betrachtet, war das, glaube ich, eher so ein bisschen der Totalausfall, weil es war eine ganz klare Sache. Die Frau, der Tatbestand war da, es gab viele Zeugen, es gab eine klare Aussage im Gesetz, was passieren soll. Und Jesus begnadigt die einfach. Und dann ist das jetzt nur ein Beispiel, wo ich sage, okay, Jesus fordert uns an so vielen Stellen heraus und hat auch damals die Leute herausgefordert, weil er einfach neue Maßstäbe gesetzt hat. Und deswegen ist für mich Jesus tatsächlich der Maßstab. Wenn ich mir Jesus als Ganzes ausschaue, wie hat er gelebt? Wie hat er gehandelt? Was hat er gesagt? Wie hat er geliebt? Wie hat er vergeben? Wie hat er Traditionen gebrochen? All das ist für mich so ein Gesamtbild. Und an dem Bild möchte ich alles messen, was ich irgendwie gesagt bekomme oder was ich auch selber sage.
Mhm. Vielen Dank. Mich hätte jetzt noch interessiert, ob du in deinem eigenen Leben, also du hast es sicher schon öfter erlebt, dass dir auch was prophezeit wurde oder zugesagt wurde, oder hast du, ja, was sich so als wahr herausgestellt hat für dich im Nachhinein, nach einer Prüfung?
Da knüpfe ich vielleicht mal an die Michaela an. Es geht da auch um die Frage, ob Agape oder nicht, oder beziehungsweise wir sind hier in Agape, und Paul Gerhardt hat so 3 Jahre immer parallel reingegangen. Wir hatten sehr viel Nachholbedarf. Und irgendwann dachten wir aber so, ja, so irgendwann müssten wir uns jetzt mal entscheiden. Und dann hatten wir darüber gebetet. Und dann hatten wir ein Wort bekommen. Und das Wort war einfach, es geht um Jesus. Und da dachte ich mir so, okay.
Ist sehr konkret.
Ich hoffe, das gilt für beide, für Paul Gerhardt wie für Agape. Ist jetzt vielleicht noch nicht so hilfreich. Und dann war aber diese eine Gemeindeversammlung und da hat der Günther Seehaver entgegen aller Gepflogenheiten bei der Vorstellung der Gemeindezugänge gefragt, ob denn noch jemand anders auch in die Gemeinde rein möchte. Das war absolut nicht üblich. Und dann sagte er, Denn es geht um Jesus. Und Konstanze und ich, wir gucken uns an, so, okay. Und dann noch zweimal, einfach so gesagt, es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Und dann, wo sollen wir unterschreiben? Also dann war es irgendwie klar. Also die Prophetie an sich oder dieser prophetische Eindruck war jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig vielsagend im ersten Blick, aber Gott wusste einfach, was da passieren wird und hat das verwendet. Und das fand ich sehr schön. Ja.
Tolle, tolle Geschichte. Vielen, vielen Dank. Ja, wir kommen zum Abschluss. Ich wollte euch gerne, wenn ihr möchtet, noch einen Abschlusssatz oder eine Bibelstelle oder wenn euch noch jetzt was wichtig geworden ist zum Thema, was jetzt nicht in diese Fragen gepasst hat, sagt es gerne noch, werdet es noch los. Dann kann ja Daniel vielleicht kurz.
Ich fange an. Genau, den Vers habe ich vorhin schon gesagt und ich glaube, der passt auch sehr gut. Ich wollte eine Begebenheit noch, eine ganz knappe Begebenheit erzählen, die hat mir sehr gut gefallen, wenn es gerade um Prophetie ging. Da war ich mal in einer ganz jungen Gemeinde noch, die, ich weiß gar nicht, wie lange es die gab, auf jeden Fall hatten die nach dem Lobpreis, hatten die immer eine Zeit, wo es einfach war, die Band begleitet jetzt einfach noch ein bisschen und hört doch mal, was Gott euch sagt. Und der Pastor hatte das, fand ich, so schön eingeleitet. Der hatte dann gesagt, naja, da kommen jetzt Leute und die teilen euch was mit, was sie irgendwie bewegt. Wir haben das jetzt nicht irgendwie nachgeprüft. Das kann von den Leuten kommen, das kann von Gott kommen. Prüft das. Und er hat, glaube ich, auch noch mehr gesagt. Und ich fand das aber so schön, weil er das irgendwie, ich sag mal so, entmystifiziert hat. Er hat einfach gesagt, schaut euch das an, nehmt das mit oder nicht, nach welchem Maßstab oder Kriterien ihr das prüft. Hat er natürlich der Gemeinde dann in die Hand gelegt. Aber er hat das nicht hingestellt als so eine, nehmt das einfach oder das, was davon kommt, muss richtig sein. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es so sehr klar und offen und aber trotzdem motivierend war, um die Leute auch nach vorne zu holen, auch wenn sie sich vielleicht von sich aus nicht getraut hätten.
Ja. Okay, dankeschön.
Ja, ich finde den Vers sehr schön hier aus Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und ich finde es ganz natürlich wichtig, dass man dass man sieht, was unser Maßstab ist, also Gottes Wille. Und für mich war aber auch immer wichtig, diese Mahnung, sich nicht nach den Maßstäben dieser Welt zu richten, denn ich denke, davor sind wir alle nicht gefeit.
Ja, ich fand im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 15 auch noch sehr inspirierend. Da steht, der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Und das finde ich insofern schön, weil es auch zeigt, dass es eine geistliche Komponente ist, dass wir ja auch den Heiligen Geist haben, der uns auch mit der Gabe der Unterscheidung irgendwie unterstützt. Und zum anderen eben auch nochmal dieser Hinweis, eben dieses Nicht-Beurteilt-Werden, das finde ich einfach sehr wichtig, weil es für mich immer so ein Ding ist, wenn ich irgendwie mit Verurteilung oder Gesetzlichkeit konfrontiert bin, dass ich dann sage so, nee, das halte ich lieber zurück.
Vielen herzlichen Dank. Also ich fand, das war ein sehr, sehr interessantes ein Austausch, ein Gespräch mit euch. Ich danke euch für die Offenheit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe viel gehört und gelernt über das Thema Prüfen. Und wie immer, behaltet das Gute. Hört es nochmal nach, wenn ihr sagt, es war jetzt ein bisschen viel Information. Filtert das nochmal für euch, holt raus, was ihr in eurer Lebenssituation gebrauchen könnt. Die drei laufen uns auch nicht weg. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr würdet gern noch ein Thema vertiefen, sprecht die auch an. Heute nach dem Gottesdienst oder ein andermal gerne. Sagt, das fand ich interessant, aber ich habe es nicht verstanden. Dann macht es gerne. Wir werden Freitag in zwei Wochen die Jahreslosung quasi abschließen mit dem Thema Behaltet das Gute, weil das alles Prüfen nützt nichts, wenn wir nicht beim Guten am Schluss enden. Und deswegen bleibt am Ball bei dieser Predigtserie und nehmt das Gute mit. Vielen herzlichen Dank, Michaela, Daniel und Michael.